Früher hat man bestimmte Daten selber eingegeben in Systeme. Heute könnte das potenziell eine KI machen und man wechselt dann die Rolle als Mensch zum überwachenden Element, zum Supervisor beispielsweise, anstatt dass man als Fachkraft einfach eine Information irgendwo eingibt. Und das ist aus meiner Sicht so die Angst, die damit einhergeht, dieses Unbekannte zu sagen, wie verändert das jetzt meinen Joballtag? Muss ich mich da jetzt irgendwie weiterbilden? Muss ich da jetzt was anderes machen, als ich das schon immer gemacht habe? Und ich glaube, das ist eher das Thema, der Hintergrund, warum diese Ängste entstehen.
This Podcast, der Podcast zum Hamburg AI Score von The Interface Society. Hier sprechen wir mit Hamburger Unternehmen darüber, inwiefern künstliche Intelligenz in ihrer alltäglichen Arbeit zum Einsatz kommt. Mein Name ist Nina Heinrich. Los geht es mit dem KI-Strategieentwickler Daniel Beck. Und wie man im Einstieg gerade schon gehört hat, reden wir nicht nur über sein Metier der Hafenlogistik, sondern auch über Ängste. Als Berater hat er ein paar Ideen, wie man diese Ängste in Unternehmen abbauen kann.
Ich arbeite bei der HPC, Hamburg Port Consulting. Wir gehören 100% zur HALA AG, Hamburger Hafen Logistik AG. Bin da verantwortlich für das Thema KI, KI-Strategieentwicklung und Implementierung. Das heißt, ich beschäftige mich quasi den ganzen Tag damit, Anwendungsfälle zu finden und die natürlich dann später in die Anwendung zu bringen.
Okay, was wäre denn mal ein Beispiel für so einen Anwendungsfall?
Beispielsweise der HALA als Terminal Operator ist es so, dass wir hier beispielsweise die Verweildauer eines Containers vorhersagen mit Hilfe von KI. Das heißt, wir wissen, sobald der Container vom Schiff kommt, von der Wasserseite und ins Lager eingelagert werden soll, in die Blocklager, die man auch sieht, wenn man an diesen Terminals vorbeifährt, zum Beispiel Container Terminal Burchard Kai, wo man an der Autobahn die ganzen Blocklager und die Containerstapelprozesse dort beobachten kann. Da bekommen wir diese sogenannte Dwell-Time-Prediction als Wert, als Verweildauer, wie lange ein Container im Yard bleibt, voraussichtlich.
Wie ist der Ausdruck genau?
Dwell-Time-Prediction, das Dwell-Time, D-W-E-L-L, das ist quasi ein Fachbegriff jetzt aus unserer Branche, übersetzt einfach Verweildauer. Das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Und das Interessante an diesem Wert ist, dass wir natürlich entscheiden können, ob wir den Container oben oder unten stapeln. Ja, das heißt, wenn ein Container nur 2 bis 4 Stunden im Yard bleibt, stapelt man die natürlich weit oben. Wenn man aber weiß, der Container bleibt 1-2 Wochen im Yard, dann kann ich ihn auch weiter unten stapeln. Der große Vorteil ist, dass man natürlich viele unproduktive Bewegungen von Containern dadurch spart. Ja, also wenn man das vorher weiß und den dann so im Yard richtig sortiert, spart man sich dann viele unnötige Moves, die wiederum ja CO2 verursachen und hat dadurch einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil und natürlich auch einen Nachhaltigkeitsvorteil.
Also um mir den Unterschied einmal vorstellen zu können, wie viel länger wäre denn der Aufwand, genau diesen gleichen Prozess ohne KI machen zu können, als wenn man eine KI zur Verfügung hat?
Man braucht länger, um an die Container ranzukommen, wenn man sie falsch gestapelt hat, also wenn man diesen Wert nicht berücksichtigt hat. Das macht ungefähr, das sind mehrere hunderttausend unnötige Moves, die man sich spart. Und man kann sich das so vorstellen, dass also entweder Menschen mit Van-Carriern diese Container bewegen und dann mehrere andere Container wegstapeln müssen, um an den eigentlichen Container ranzukommen, der benötigt wird. Und jeder Stapel- oder Umstapelprozess dauert halt Minuten, 15 Minuten, je nachdem, wie viel Platz auch und wie viel Kapazität im Yard ist. Und das kann man sich sparen. Ja, also das sind schon mehrere hunderttausend unnötige Bewegungen, die man sich spart. Und natürlich die Mitarbeiter, die jetzt händisch in den Kanzeln sitzen, wie zum Beispiel bei einem Van Carrier, die sparen sich die Zeit. Oder die automatisierten Systeme, die diese Umstapelprozesse organisieren müssen, die sparen sich natürlich auch Zeit und dadurch auch Energie.
Wie sah denn dein Weg dahin aus, solche automatisierten Systeme zu entwickeln?
Also ich habe mich da so nach und nach reingearbeitet, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren. Vor meiner Zeit beim Hamburger Hafen kam ich zum Maschinenanlagenbau und habe dort berufsbegleitend promoviert und habe mich ganz, ganz viel damit beschäftigt, mit dem Thema Maschinenausfall. Ja, das ist so dieser klassische KI-Anwendungsfall, Predictive Maintenance, wo man Maschinen-Logdateien sich anschaut und versucht, Muster zu erkennen, um vorherzusagen, ob eine Maschine beispielsweise ausfällt. Und ich war damals in dem Unternehmen verantwortlich für die Servicestruktur. Und da ging es natürlich darum, die Kundenanrufe entgegenzunehmen und zu sagen, um Gottes Willen, meine Maschine ist stehen geblieben, was machen wir jetzt? Und ich habe damals halt, das war jetzt aber schon, wie gesagt, fast 10 Jahre her, mir dann gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn es eine Lösung gäbe, die einem das vorher sagt, dass die Maschine bald ausfällt und ich den Kunden vorab darüber informieren kann oder im Idealfall einen Servicetechniker hinschicken kann. Ja, und das war Blaupause. Das war ein Kundenservice, technischer Kundenservice. Und da bin ich erst in diese Thematik reingewachsen und habe mit meinem Professor damals aus der Wirtschaftsinformatik-Zeit, wo ich vor vielen Jahren studiert habe, gesprochen. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie man sowas lösen kann. Und sind relativ schnell auf das Thema maschinelles Lernen gekommen, im klassischen Sinne KI, und haben dann angefangen, die Modelle aufzubauen. Und da bin ich reingewachsen. Und das habe ich bis heute dann weiter ausgebaut. Und natürlich seit 2-3 Jahren mit dem Gen-AI-Hype ist da natürlich noch mal einiges dazugekommen, jetzt auch fachlich gesehen.
Was du jetzt gerade beschrieben hast, das betrifft ja meistens nur einige wenige Menschen. Also es gibt die Personen, die die Technologien komplett verstehen, auch die Codes entwickeln und das Ganze umsetzen. Und dabei wird ja aber auch klar, dass Machine Learning nichts ist, was man einmal einstellt und dann läuft das einfach, sondern die KI lernt die ganze Zeit dazu. Das ist ja auch genau das Prinzip von generativer KI. Also wie viele Menschen, die jetzt in diese Fertigungsketten eingebunden sind, haben denn dann auch wirklich aktiv mit den Technologien zu tun? Und wie sehr beschäftigst du dich auch damit, dass die entsprechend weitergebildet werden, fortgebildet werden, dass möglichst viele Menschen in so einer Unternehmensstruktur über KI Bescheid wissen?
Wenn wir jetzt aus der Praxis heraus uns anschauen, wofür wir welche Anwendungsfälle auch entwickeln und was zum Schluss der Mensch davon sieht, ist es so, dass er relativ wenig sieht. Ja, also das heißt, er sieht eigentlich nicht, wie die KI funktioniert und wie intensiv sie irgendwas berechnet. Und das macht es natürlich schwierig. Ja, das ist so ein bisschen wie eine Blackbox. Man weiß nicht so genau, wie sie entscheidet und weiß auch nicht, auf welchen Servern sie läuft und ist vielleicht auch für den Menschen, der irgendwo indirekt direkt mit der KI arbeitet, auch vielleicht gar nicht so wichtig. Beispielsweise, wie ich anfangs erwähnte, das Thema Vorhersage über die Verweildauer eines Containers, das ist einfach eine Zahl. Das heißt, eine Zahl, die kommt in ein System rein und eine große Stapellogikformel verarbeitet diese Zahl. Das heißt, man sieht es eigentlich gar nicht. Und das Gleiche ist auch bei GenAI, wenn man jetzt, sag ich mal, im Backend eine GenAI-Lösung entwickelt, wie wir das ja für diverse Fälle tun, sieht der Mensch auch nicht, wie GenAI im Hintergrund genau arbeitet. Das heißt, es ist eine App-Backend-Lösung, wo ich keine Chat-Option nutze, sondern wo ich im Backend bestimmte E-Mails zum Beispiel verarbeite, automatisiert. Und das sind Themen, die sieht der Mensch auch nicht. Und deswegen ist es trotzdem sehr wichtig, dass der Mensch trotzdem versteht, wo ist KI im Einsatz und wie funktioniert sie. Das heißt, der Mensch ist ja doch irgendwo dafür verantwortlich, für das Resultat, für die Prozesse, für seine Prozesse, für sein Unternehmen, für die Ergebnisse, für die Performance des Ganzen. Und KI als Werkzeug muss natürlich auch überwacht werden und kontrolliert werden. Und es muss ganz klar Prozesse geben, die das ermöglichen, dass der Mensch versteht, wann arbeitet eine KI, in welcher Form, wie gut hat sie gearbeitet und wie hat sie auch, wenn sie was entscheiden sollte, auch entschieden. Und dafür muss man die Menschen eindeutig schulen und die Mitarbeiter schulen, und auch in den Prozess absolut mit einbauen, damit man auch eine Kontrolle über den Output hat und auch vernünftig bewerten kann. Das ist natürlich total wichtig.
Ist das dann auch Teil von eurer Beratungsleistung? Also wenn ihr andere Projekte beratet, dass ihr dann auch mitgebt, wie könnt ihr sicherstellen, dass eure Mitarbeitenden vorbereitet sind auf den Einsatz dieser Technologien?
Ja, das ist so, dass wenn wir KI-Projekte machen, machen wir die nicht auf einer Insel alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit demjenigen, der die KI zum Schluss auch nutzt. Das heißt, im Projekt haben wir die Mitarbeiter von Anfang an mit dabei, die das Thema betrifft. Und sie lernen auch im Rahmen des Projektes, was da aufgesetzt wird, wie es aufgesetzt wird und wie es zum Schluss funktioniert, und bringen alle ihre Ideen, Gedanken und Wünsche und Anforderungen in das Projekt ein, nachdem man sich dann richtet. Das heißt, das Wichtige ist bei dieser KI-Anwendungsentwicklung, dass man nicht sagt, hier ist das fertige Produkt, das macht das jetzt alles alleine und wunderbar, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt steht, für den die KI etwas tun soll. Da gibt's viele verschiedene Bezeichnungen für Human in the Loop, Human in the Middle, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Konzepte, wo der Mensch im Mittelpunkt dieser Projekte steht und hier im Endeffekt verstehen muss, wie das drumherum funktioniert. Und dafür tun wir auch Schulungen anbieten. Das heißt, im Rahmen des Projektes gibt es auch entsprechende Schulungsblöcke, dass man auch die Kollegen mitnimmt, die im Umfeld dann damit zu tun haben. Und diese Schulungen sind eine Erklärung, wie KI funktioniert, was es für Methoden gibt. Und um auch ein bisschen diese Zauberei daraus zu nehmen und eigentlich auch klar zu machen, Mensch, das ist zum Schluss in ganz vielen Fällen einfache Statistik und Mathematik. Also nicht einfach, aber ich sag mal, es ist kein Hexenwerk, sondern es ist Mathematik und Stochastik, Statistik, die man in verschiedensten Formen anwendet, nutzt. Und das baut natürlich auch Ängste und Hemmungen ab, damit zu arbeiten mit der Technologie.
Das baut Ängste und Hemmungen ab. Ist das dann was, womit ihr oft konfrontiert seid? Also, dass ihr vermitteln müsst, habt keine Angst davor, diese Technologien einzusetzen. Die unterscheiden sich im Endeffekt gar nicht so sehr von anderen Technologien.
Aus der Erfahrung heraus stecken in allen Menschen, mit denen man spricht, immer zwei Seiten. Und das ist bei den Projekten auch immer das Gleiche. Es steckt einmal die Neugier im Mensch. Die Menschen finden es grundsätzlich aufregend und spannend, KI. Und das muss ich sagen, durch die Bank. Ich habe da die wenigsten erlebt, die das nicht in sich haben und gerne wissen möchten, was kann denn die machen für mich? Ja, was geht denn da? Was ist denn der Einfluss? Also es ist eine ganz starke Neugier auch, was die Funktion angeht, was die Möglichkeiten angeht. Also jeder möchte irgendwie mit dabei bleiben. Das ist grundsätzlich das, was ich eigentlich von jedem, mit dem ich zusammenarbeite, immer höre. Und deswegen haben wir auch so viele Sachen gesammelt und haben auch so viele Themen in der Umsetzung, weil einfach die Ideen von den Menschen kommen. Das ist die eine wirklich tolle Seite. Und die andere Seite ist natürlich dann die zweite Frage. Ja, was ist denn dann the next step? Was hat das nun für einen Einfluss, wenn mir eine bestimmte Aufgabe erleichtert werden kann, dass ich vielleicht schneller arbeiten kann? Und da kommt natürlich relativ zügig auch das Thema Angst in Richtung Veränderung zutage. Ne? Also es ist weniger die Angst, zumindest bei unserem Projekt, über einen Jobverlust, sondern es ist eher eine Angst der Veränderung des Arbeitsalltags vielleicht. Und das ist natürlich eine gewisse Skepsis, die natürlich da ist. Und weil man natürlich unter Veränderung steht durch so eine Einführung von diesen Tools, spielt man als Mensch natürlich auch eine andere Rolle. Früher hat man bestimmte Daten selber eingegeben in Systeme. Heute könnte das potenziell eine KI machen. Und man wechselt dann die Rolle als Mensch zum überwachenden Element, zum Supervisor beispielsweise, anstatt dass man als Fachkraft einfach eine Information irgendwo eingibt. Und das ist aus meiner Sicht so die Angst, die damit einhergeht, dieses Unbekannte zu sagen, wie verändert das jetzt meinen Joballtag? Muss ich mich da jetzt irgendwie weiterbilden? Muss ich da jetzt was anderes machen, als ich das schon immer gemacht habe? Und ich glaube, das ist eher das Thema, der Hintergrund, warum diese Ängste entstehen.
Das ist interessant, dass du sagst, Jobverlust sei gar nicht so das vorherrschende Thema, weil ich das schon oft gehört habe und mir selbst auch gedacht habe, dass darin bestimmt eine große Angst liegt, vor allem im produzierenden Gewerbe vielleicht noch mehr als jetzt in kreativen Jobs. Spielt das wirklich gar keine Rolle, dass Menschen sagen, okay, wir werden hier ausgetauscht, unsere Arbeit ist einfach nicht mehr so viel wert?
Das sind halt so Pauschalaussagen, Pauschalurteile auch von Menschen, die noch gar nicht sich damit befasst haben, was kann denn die KI überhaupt? Also kann die das überhaupt, meinen Job ersetzen? Und das ist in den meisten Fällen gar nicht der Fall, dass hier jemand ersetzt werden kann oder der Job zu 100% automatisiert werden kann. Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall, zumindest bei den Projekten, in denen wir da aktiv sind. Es ist nur eine Veränderung der Aufgaben. Ja, also mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn jemand aus der Personalabteilung zu mir kommt und sagt, das ist auch passiert in den vielen Aufnahmen von Anwendungsfällen, dass wir gerne eine E-Mail-Automatisierung einbauen sollen für bestimmte Q&A-Themen, die immer wieder kommen. Jeden Tag fragen irgendwelche Leute und sagen, wo kann ich dieses Dokument downloaden, wo kann ich das machen und den Antrag machen. Ich habe hier ein Konto, Bankwechsel, das muss hinterlegt werden bei den Stammdaten, dass ich mein Gehalt weiterbekomme. Das sind alles E-Mails, die wiederholen sich bei Tausenden von Mitarbeitern. Und das führt halt dazu, dass in der Personalabteilung an vielen Stellen halt viel digital am Rechner gearbeitet wird, aber unpersönlich. Man beantwortet quasi diese Fragen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, über die Anwendungsfälle. Was wäre, wenn wir über die Hälfte dieser E-Mails reduzieren könnten? Was würdet ihr denn jetzt eure Zeit machen? Und die Kollegen haben gesagt, das wäre richtig toll, weil dann hätte ich endlich mal Zeit, mit den Mitarbeitern persönlich zu sprechen. Das heißt, ich hätte endlich mal Zeit, auch persönlich, physisch mit den Leuten mich zusammenzusetzen und eine ganze Arbeitsstunde zu investieren in ein persönliches Gespräch über die Probleme, über die Sorgen, über die Weiterentwicklung des Mitarbeiters etc. Und die Zeit haben halt heute viele Menschen nicht, weil sie sich mit digitalen Tätigkeiten am Rechner den ganzen Tag beschäftigen und Informationen von A nach B kopieren, von System 1 in System 2 in System 3. aber keine Zeit mehr für die Menschen haben. Und das ist das, was manche verstehen, wenn man über KI spricht und sagen, mir kann das helfen, ich habe dann mehr Zeit für die Menschen, ich kann persönlich kommunizieren. Und das Gleiche ist es auch für den Vertriebsinnendienst, der Bestellungen in ein System reinhackt, die per E-Mail reinkommen. Ja, er hat danach, wenn das automatisierbar ist, Zeit für den Kunden, für persönliche Besuche, für Kundentelefonate und auch einfach nur grundsätzlich mehr Zeit, auf den Menschen einzugehen. Und ich denke mal, das ist eigentlich der große Punkt, den die Menschen sehen müssen und verstehen müssen. Und da haben wir einige Beispiele, die wirklich auch das absolut als Vorteil erkannt haben und deswegen auch hinter solchen Lösungen stehen.
Also die Arbeit wird nicht weniger, sondern man hat die Chance, qualitativer zu arbeiten.
Würde ich schon sagen, weil man muss ja auch mal die Arbeit hinterfragen, die man täglich hat. Was macht man da eigentlich den ganzen Tag, wenn man am Computer sitzt? Und es ist ganz, ganz viel so, das merken wir bei ganz, ganz vielen Gesprächen und Workshops und Interviews. Wir transportieren Informationen von A nach B. Wir transportieren die aus einer E-Mail raus, tippen die in irgendein System ein, da kopieren wir wieder bestimmte Informationen raus, tippen die ins nächste System ein und dann geht jemand anders hin. Und so geht es wie so eine Kette, beschäftigen wir uns mit irgendwelchen Informationssystemen, wo wir Informationen in Felder eintippen. Und das ist eigentlich ziemlich verrückt, dass wir das als Menschen machen und uns daran gewöhnt haben, in den letzten 20, 30 Jahren, weil es eigentlich keine total tolle, sinnvolle Arbeit, das den ganzen Tag so zu machen. Es ist besser, die Zeit dafür zu haben, sinnvollere Sachen zu machen. Und diese Verschiebung von der Routine, die ich vorher habe, wo ich vielleicht auch richtig toll war und schnell war und besonders gut und wenig Fehler gemacht habe, diese Verschiebung zu sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht als Personalsachbearbeiterin vielleicht jetzt auch viel mehr Zeit für ein physisches Gespräch mit einem echten Mitarbeiter, das ist ein Change und ist für jeden Bereich natürlich anders. Aber diesen Change müssen die Leute halt mitgehen.
Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Mensch-Maschine-Verhältnis. Du sagtest ja schon, dass KI ständig überwacht werden muss vom Menschen. Und jetzt nebenbei bemerkt, das alleine schafft ja auch schon wieder neue Jobs und Tätigkeiten. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wo das mal ganz schiefgelaufen ist mit der KI, weil Menschen eben nicht nah genug dran waren, darauf zu gucken, was die KI gerade macht?
Konkretes Beispiel ist schwierig. Ich meine, bei uns ist es so, wir haben von den Prozessen her den Menschen natürlich im Mittelpunkt, der zum Schluss die Verantwortung für bestimmte Prozesse übernimmt. Wenn jemand eine Vorhersage, ein Modell aufgebaut hat, was die Verweildauer eines Containers, wie am Anfang das Beispiel erwähnt, vorhersagt, dann ist natürlich nicht diese KI verantwortlich dafür, dass dann die Container so gestapelt werden, sondern der eigentliche Prozessverantwortliche, der Mensch. Und bisher, toi toi toi, ist es in dem Sinne noch nicht schiefgegangen, weil man immer überwacht hat. Ja, man hat auch immer Fallback-Mechanismen gehabt, die dafür da waren und auch sind, sofort wieder umzuswitchen, ohne diesen Vorhersagewert, zum Beispiel diese Dwell-Time-Prediction. Und das ist, denke ich mal, wichtig bei allen KI-Projekten, dass man diesen Fallback-Mechanismus hat und dass man halt stark überwacht, um wirklich zu sehen, ist es eine Verbesserung, ist es keine Verbesserung oder läuft es in eine völlig falsche Richtung? Weil wenn ich zum Beispiel einen Bestellprozess automatisiere und gebe hier falsche Containerzahlen an, ist der halbe Zug leer und man hat den Zug nicht ausgelastet und das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden, der dadurch entsteht. Deswegen ist es enorm wichtig, Kontrollmechanismen aufzubauen, um die Güte, also die Qualität der KI sicherzustellen und das halt sofort zu wissen. Das heißt, wir gehen gar nicht den Weg, dass der Mensch komplett raus ist aus dem Thema und die KI selbstständig irgendwo etwas erzeugt und verarbeitet. Das wird auf keinen Fall passieren und ist auch ein zu hohes Risiko aktuell.
Das ist ja auch ein Thema, das schon vor dem Einsatz von KI wichtig war, Prozesse immer wieder zu überdenken und auch zu hinterfragen. Auch wenn Menschen was ausführen, neigen die ja dazu, auf Autopilot zu schalten in so einem Prozess.
Das ist natürlich ein Risiko, aber es ist halt sehr wichtig, dass der Mensch im Gesamtprozess immer die Kontrolle bewahrt, weil natürlich auch, wenn ich jetzt mal an die klassischen Prognosemodelle denke, die trainiert werden müssen auf Basis von historischen Daten, natürlich ein automatisiertes Nachtraining stattfinden muss. Es muss immer sichergestellt werden, dass man auch auf dem aktuellen Stand der Dinge ist, dass die Prognosemodelle beispielsweise auf dem aktuellen Stand, auf den aktuellen historischen Datenbestand arbeiten. Und das ist auch eine Herausforderung, das live in Echtzeit im Idealfall nachzutrainieren. Und es sind viele, viele Themen, die berücksichtigt werden müssen.
Lass uns einmal schauen auf den Einsatz von KI-Technologien in der Hafenlogistik. Was sind da deine aktuellen Pläne und Visionen?
Das eine ist natürlich die weitere Optimierung der Containerbewegungsprozesse, dass man on time, pünktlich, nahezu in Perfektion das Löschen und Laden organisiert Richtung Schiff, Richtung Schiene, Richtung Fuhre, also LKW. Dass die Vision hier ist, dass wir Prognosen herausgeben können, zu sagen, genau dieser Container wird an dem und dem Zeitpunkt dastehen, dass die LKW-Spedition XY diesen Container aufnehmen kann, um Wartezeiten zu reduzieren. Unsere Vision ist, Leerfahrten zu vermeiden, für unsere Kunden auch. Natürlich ist es auch ganz wichtig, Mensch und Maschine richtig einzuplanen für die nächsten Schichten. Das heißt, zu wissen, wie viel Menge kommt denn morgen rein, dass man hier keine Unbekannten drin hat, sondern wirklich bis zum letzten Container weiß, wann kommt welche Container zu welchem Zeitpunkt rein. Gibt es Schiffsverspätungen, ETA-Vorhersagen ist auch eine ganz tolle Sache. Die ETA, also Estimated Time of Arrival, ist die Vorhersage von einer Schiffsankunft, ja, oder ob es Verspätung gibt, dass die Mitarbeiter, die schon auf das Schiff warten, nicht unnötig warten, sondern eingeteilt werden, wenn das Schiff auch wirklich punktgenau da ist. Also es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle und wo wir als weitere Entwicklung auch ganz, ganz viel Potenzial sehen, ist die sogenannte Office-Automatisierung. Office-Automatisierung sind alle Prozesse, die am Rechner stattfinden. Also das, was ich zwischendurch immer erwähnt habe, zu sagen, man arbeitet mit Daten und schiebt die von dem einen System ins andere und dann wieder ins nächste und dann wieder in die Mailbox zurück und dann verteilt man die unstrukturiert zu anderen Mitarbeitern. Diese Themen, da wird viel passieren in den nächsten Jahren, dass man hier durch generative KI wahnsinnig viel Unterstützung leisten kann, dass man also nicht mehr dieses Information von A nach B transportieren als Mensch übernehmen muss, sondern dass das einem abgenommen wird und man sich dann auf die eigentlichen wesentlichen Aufgaben von der täglichen Arbeit fokussieren kann. Da sehen wir viel, da haben wir viele Use Cases aufgenommen und sind auch ganz stark in der Umsetzung dieser Use Cases, um hier den großen Schritt zu machen, dass GenAI wirklich ein Teil von unserer täglichen Arbeit wird und vor allen Dingen nicht nur im Frontend, sondern vor allen Dingen auch im Backend-Prozesse übernimmt, die wir nicht direkt sehen können, die uns aber helfen, wenn wir hier Unterstützung bekommen.
Wenn du für solche Use Cases auch für Projekte im Ausland beratend tätig bist, dann kriegst du ja auch mit, wie gut die da schon ausgebildet, informiert, wie gut die aufgestellt sind. Wie steht denn Deutschland deiner Betrachtung nach so im Vergleich da?
Deutschland steht global gesehen, wenn man diese Studie mal anschaut, gar nicht so schlecht da. Also es gibt viel Drive und auch in der Community sind wahnsinnig viele Ideen da. Es wird viel implementiert. Manche reden drüber, manche nicht. Was natürlich klar ist, ist, dass die Amerikaner, die USA, die sind natürlich irgendwo ja aufgrund der hohen Dichte auch an Unternehmen, an Großkonzernen, die in dem Bereich unterwegs sind, dass die natürlich ein Vorreiter an vielen Stellen sind. Ich denke mal, das ist auch gut, sich ein bisschen daran zu orientieren, nachzustreben, mit dem Ansatz, vielleicht besser zu werden in der Zukunft, dass wir es schon so sehen, dass wir uns da anstrengen müssen, um dran zu bleiben am Ball. Aber wenn ich dann Aussagen von OpenAI-Mitarbeitern höre, die sagen, Deutschland ist auf Platz 3 global von der Anzahl der Subscriptions, dann ist es toll, dann freut mich das irgendwie, weil Amerika Platz 1, ich glaube Platz 2 ist Japan und Platz 3 ist Deutschland. Und wenn wir es vielleicht jetzt mal auf Platz 2 schaffen, dann ist das auch nochmal so ein positives Zeichen zu sagen, ja, es beschäftigen sich ja anscheinend wirklich ganz viele Menschen mit dieser Technologie, mit GenAI, mit anhand von diesem einen OpenAI-Beispiel. Aber es zeigt halt die Aufgeschlossenheit, die wir in Deutschland eigentlich haben, die Neugier und der Wille, damit zu arbeiten. Und das sollten wir uns weiter beibehalten, diese Stärke, und viel mehr ausbauen. Also mit dem Ziel, den ersten Platz irgendwann zu erreichen. Das sollte unser Ziel sein. Und das ist wichtig, denke ich mal, vom Mindset, dass wir uns das erarbeiten.
Das sind doch gute Perspektiven. Vielen Dank, Daniel Beck.
Ja, danke auch.
Deutschland auf Platz 3. So digitalisierungsfeindlich sind wir dann wohl doch nicht. Zumindest nicht in der Wirtschaft. Das Gespräch mit KI-Strategieberater Daniel Beck war nur ein erster Vorgeschmack. Demnächst werden wir bei weiteren Hamburger Unternehmen hinter die Kulissen schauen und herausfinden, auf welche Arten und wie selbstverständlich KI zur Anwendung kommt. Das Transkript des gesamten Gesprächs findet ihr auf hhai-score.de. Und wenn ihr Daniel Beck und mich neben dem Ton auch noch im Bild sehen wollt, besucht doch Hamburg AI Score und die Interface Society mal bei LinkedIn. Danke fürs Zuhören. Ihr hörtet einen Podcast von The Interface Society, Expertenrat der Digitalisierung e.V. Idee: Alexandra Dannenberg und Marius Eschen. Redaktion und Moderation: Nina Heinrich. Aufnahme und Schnitt: Alex Töchterle.